Und nach Reanimation im OP machen wir im OP gleich weiter, ein anästhesielastiger Podcast, wobei Ines war ja auch Notfallmedizin. Jetzt möchten wir mit Jan darüber reden, über allergische Reaktionen beziehungsweise die Anaphylaxie im OP.
Ja, haben wir ja vor kurzem schon mal angesprochen mit Johannes, der so ein bisschen auf die Leitlinie eingegangen ist. Ich hatte jetzt die gute Voraussetzung, dass ich in der Klinik das als klinikinterne Fortbildung halten musste, so dass wir da uns jetzt nochmal auf dass wir uns nochmal auf die OP-spezifischen Anaphylaxien im Speziellen stürzen können. Und da habe ich einiges Interessantes zu gefunden, was ich euch teilen wollte. Wir gehen noch einmal schnell auf die Grundlagen ein. Ein bisschen aus der Leitlinie habe ich auch noch mitgebracht, die dann die OP-spezifischen Anaphylaxien und die Penicillinallergie als sozusagen die eine der häufigsten Allergien, die uns in Prämedambulanz und im OP antreffen können bei der sozusagen Wahl des perioperativen Antibiotikaprophylaxenmedikaments. Zur Inzidenz: die anaphylaktische Reaktion kann auf jeder Stufe der Symptomatik spontan zum Stillstand gelangen, aber auch trotz adäquater Therapie bis in extremo fortschreiten. Inzidenzen der Anaphylaxie sind zwischen 7 und 50 pro 100.000 Einwohner pro Jahr beschrieben und weisen auf eine Zunahme der Anaphylaxie in den letzten Jahrzehnten hin. Die Nahrungsmittel sind die häufigsten Auslöser einer Anaphylaxie im Kindesalter. Insektengifte sowie Arzneimittel stehen an erster Stelle als Auslöser bei den Erwachsenen in Deutschland. Die perioperative Anaphylaxie wird ungefähr mit einer Inzidenz von 1 zu 6.000 angegeben. Die Pathophysiologie dahinter ist die IgE-vermittelte Mastzelldegranulation. Das spezifische Immunglobulin E gegen ein Antigen hat sich vorher durch T-Helfer und B-Zellen gebildet und findet sich dann eben im Blut frei schwimmend hervor. Und es kommt dann über die Bindung zu dem spezifischen Antigen zu einem Crosslinking von zwei Antikörpern auf der Mastzelle, die dann eben zur Degranulation führt. Und dabei werden Histamin, Tryptase, Serotonin, Prostaglandine und Platelet Activating Factors ausgeschüttet aus der Mastzelle, und das führt zu den Symptomen Bronchospasmus, Vasodilatation, Capillary Leakage und Herzfehler und regionale Anomalien im Blutfluss, also Thrombozyten, also Thrombosen regionaler Art, die eben den Blutfluss in den Kapillaren unterschiedlich lenken dann.
In dem, was Jan gerade gesagt hat, steckt was ganz Wichtiges, was, glaube ich, untergehen könnte, nämlich, dass es eine vorangegangene Sensibilisierung braucht.
Genau, das ist richtig.
Genau.
Also wenn man nie mit einem Stoff in Verbindung geraten ist, wird man auch nicht allergisch, das Immunsystem auch nicht allergisch dagegen reagieren können.
Genau.
Wir wollen differenzieren zwischen Anaphylaxie und sogenannten Hypersensitivitätsreaktionen. Während die Typ-1-Reaktion das IgE vermittelt ist, gibt es weitere Reaktionen, Typ 2a, Typ 2b, die IgG vermittelt sind. Da ist es zum Beispiel so, dass die dann der Effektormechanismus über Komplementfaktoren oder eben über einen Antikörper veränderte Signaltransduktion in der Zelle sind und bei der Typ 3 Reaktionen auch über Phagozytose und Komplement über lösliche Antigene vermittelt wird. Und Typ 4 Reaktionen als Hypersensitivitätsreaktionen sind eher chronische Hypersensitivitätsreaktionen wie Kontaktdermatitis, chronisches Asthma oder Transplantatsabstoßung. Worüber wir uns unterhalten wollen, ist die klassische Typ 1 Reaktion. Und eben vielleicht am Ende die Penicillinallergie als Typ 2 Reaktion. Bei den Risikofaktoren für schwere anaphylaktische Reaktionen gibt es unterschiedliche Faktoren, die das erschweren können. Das sind einmal Augmentationsfaktoren wie körperliche Belastung, psychischer Stress, Medikamente wie Beta-Blocker und ACE-Hämmer, Alkohol und Infektionen, Chorerkrankungen wie das Asthma bronchiale, schwere kardiale Erkrankungen, die eben schon eine reduzierte LV-Funktion nach sich ziehen, die Mastozytose und Schilddrüsenerkrankungen und andere Faktoren wie die Art und Menge der bestimmte Allergene, das Alter, das männliche Geschlecht, den Grad der Sensibilisierung und die Höhe des spezifischen IgEs im Blut und im Körper. Von den klinischen Symptomen, wenn wir die nach sozusagen ABCDE-Schema durchgehen, ist es A, der Atemweg, da kommen Husten, Heiserkeit, Rhinorrhoe, Stridor, kloßige Sprache und Schwellung der Zunge vor. Bei B, Breathing, haben wir Dyspnoe, Bronchokonstriktion, Giemen, Apnoe, das Lungenödem und die Hypoxie im Extremfall. Zirkulation C, Hypotension, Tachykardie, Arrhythmie, Schock und ST-Streckenveränderung, D, Disability, Kopfschmerz, Unruhe, Angstgefühl, Parästhesien, Bewusstseinsstörung und Krämpfe. Und bei E haben wir die Haut- und Schleimhautveränderungen, also Erythem und Exanthem, Urtikaria und gastrointestinale Beschwerden als Asymptome oder als unspezifische Symptomatik. Die Maximalform des Herz-Kreislauf-Stillstands können wir erwarten, so 30 Minuten nach oraler Aufnahme eines Antigens, 15 Minuten nach subkutaner Gabe und 5 Minuten nach IV-Gabe eines
Antigens. Oh, das finde ich super spannend. Solche Zeitangaben kannte ich noch nicht.
Genau.
Also 30 Minuten oral.
30 Minuten oral, also bis zu.
Ja.
Das heißt also, oder es kann aber auch sozusagen dann in der weiteren Folge auftreten, aber sozusagen frühestens 30 Minuten nach oraler Einnahme, frühest oder im Durchschnitt frühestens nach 15 Minuten bei subkutaner Gabe und frühestens 5 Minuten nach IV-Gabe.
Okay.
Wobei da sozusagen der Herz-Kreislauf-Stillstand nicht die ersten Symptome zugesprochen sind. Interessant und auch wichtig ist sozusagen, dass alle Symptome, die wir eben besprochen haben, können auftreten während der Anaphylaxie, müssen aber nicht. Es kann sozusagen sowohl der Bronchospasmus als auch die Hypotension der initiale klinische Faktor sein, der zu sehen ist. Aber nur die Hypotension wird in 100% der Fälle auftreten, während Bronchospasmus, Tachykardie und Zyanose, O2-Abfall nur in 40-50% der Fälle tritt, wenn eine Anaphylaxie auftritt, die Hypotension in 50% der Fälle auf. Beim initialen klinischen Faktor ist die Hypotension auch führend mit 40-50%, der Bronchospasmus nur in 10-20%, so ungefähr bei 18, die Tachykardie nur in 10% der Fälle und die Hautsymptome treten in 50-60% der Fälle auf, aber als initialer primärer Faktor nur in unter 10%. Das hat damit zu tun, dass bei der schweren Anaphylaxie die Haut eben eher minder durchblutet ist und die Antigene gar nicht in die Haut kommen, sondern erst nach Therapie tritt das Erythem in der späteren Folge der Anaphylaxie auf. Auch schwere Garde können wir eintreten und danach richtet sich auch unsere Therapie in der Folge. Da unterteilen wir nach Grad A, B und C, wobei A die moderate Anaphylaxie ist, bei der in Anführungszeichen nur Haut- und leichte Atemwegssymptome auftreten, während Grad B die lebensbedrohliche Anaphylaxie ist, wo die Sauerstoffsättigung unter 90% fällt, der Beatmungsdruck über 40 cm H2O steigt, es schon Beatmungsschwierigkeiten und Atemwegsschwellungen gibt, der systolische Blutdruck unter 60 mm Hg fällt und eine lebensbedrohliche Tachy- bzw. Bradykardie auftritt und im Grad C eben der Maximalausprägung der Herz- und Atemstillstand oder die Unmöglichkeit der Beatmung durch die Schwellung des Atemweges. Sucht man sich die Auslöser im OP, findet man Muskelrelaxantien, NSAR, Propofol, Metamizol, Barbiturate, das Atropin, die Lokalanästhetika, Kolloide, Antibiotika und Beta-Blocker genannt und wenn man noch in den eher operativen Bereich schaut, Kontrastmittel, Latex, Jod, Pflaster und die Desinfektionsmittel wie das Chlorhexidin.
Da würde mir noch zumindest für eine anaphylaktoide Reaktion der Palakos fehlen, also der Knochenzement.
Diese anaphylaktoide Reaktion, die hat man verlassen, ehrlicherweise, okay. Aber letztendlich, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, ist es eben so, dass die Anaphylaxie ein Chamäleon ist. Insbesondere eben viele unserer Analgetika auch Histaminliberation machen und deshalb es schwierig ist zu differenzieren, ist es eine Histaminliberation, ist es eine Hypersensitivitätsreaktion oder ist es eine wirkliche Anaphylaxie. Bei den Häufigkeiten der unterschiedlichen Anaphylaxien führen die Muskelrelaxantien mit so 55-60%, wobei es auch regionale Unterschiede gibt, dass sozusagen in Spanien beispielsweise nur 37% der Häufigkeiten angegeben sind, während in Frankreich 60% der perioperativen Anaphylaxien durch die Muskelrelaxantien betroffen sind. Als zweites werden Antibiotika angegeben mit so 40-60%, in der Folge Chlorhexidin als Antidesinfektant und sogenannte Patent Blue Dyes, also das sind so Markierflüssigkeiten, wie zum Beispiel zur Markierung von Lymphknoten in der Axilla, die unter 10% mit 2-5% angegeben sind. Chlorhexidin und die Antiseptika sind ungefähr bei 10% in der Häufigkeit angegeben. Die häufigsten Muskelrelaxantien, die angegeben werden, sind Succinylcholin, Rocuronium und Atacurium.
Okay, ich dachte, Atacurium wäre der Spitzenreiter. Krass.
Genau, also Rocuronium und Succinylcholin sind die häufigsten. Wobei das hier nicht in der Reihenfolge angegeben ist, sozusagen, sondern die drei sind als häufigste angegeben und ich habe jetzt keine Abstufung in irgendeiner Art und Weise. Bei den Antibiotikern Penicilline und andere Beta-Lactame, bei den Hypnotikern Propofol, bei den Kolloiden, die ich eben noch nicht genannt habe, eben hauptsächlich Dextrane und Gelatine-Produkte, bei den Opioiden Morphin und Meperidin, und die Latexallergien, also in den Handschuhen, in den Tourniquets und in den Kathetern, die wir verwenden, eben als häufigste Ursache oder verwendetes Produkt dann eben bei den...
Ich habe es kurz nachgeschlagen mit den Muskelrelaxantien. Also das relative Risiko bei Atracurium ist 1, jetzt im Vergleich, bei Rocuronium ist es 1,42 und bei Succinylcholin ist es 2,67.
Und also, ist es sozusagen beschrieben als Anaphylaxie oder ist es, sind auch Histaminliberationen da beschrieben, weil da wäre sozusagen Succinylcholin eben aufgrund der Histaminliberation, die bei Atacurium und dann eben aber auch bei Mivacurium beschrieben ist.
Mivacurium ist ja auch, das ist 0,76. Hier steht Relative Risk of Anaphylaxis.
Ja, okay.
Also, so ist es beschrieben.
Genau, und dann ist es sinnvoll, sich, wenn man an eine Anaphylaxie im OP denkt, zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt der OP befinden wir uns und danach eine Einteilung zu tun. Die Wahrscheinlichkeit der unterschiedlichen Stoffe, die wir einsetzen, unterscheidet sich ja nach sozusagen Induktionsphase, intraoperative Phase und Ende der Surgery oder im Aufwachraum. Und sozusagen bei der Induktion und perioperativ kommen die Muskelrelaxantien in Frage, die intravenösen Anästhetika eher in der Einleitungsphase oder bei Tiva auch intraoperativ, aber nicht in der Ausleitung oder weniger häufig oder weniger wahrscheinlich in der Ausleitungsphase. Das intravenöse Antibiotikum eher am Beginn der OP und perioperativ, wenn es repetitiv gegeben werden kann oder gegeben werden sollen, die Desinfektionsmittel eben nach dem Abwaschen, die intravenösen Opioide auch eben eher perioperativ und in der Einleitungsphase, wenn man eben das Opiat auch wechselt im Aufwachraum, dann natürlich aufgrund der anderen Opiatstrukturformel beziehungsweise an Art der Beimischung auch in der postoperativen Phase als neu auftretende Anaphylaxie. Intraoperativ am ehesten die Lokalanästhetika, die Markierstoffe, die intravenösen NSAIDs und Paracetamol und Kolloide, wobei da auch beschrieben worden ist, dass jedes chirurgische Blutungsproblem zum Beispiel ja auch eine, da würde ich das Anaphylaxie-ähnliche Reaktion mit Hypotension hervorrufen kann, aber seltenst sozusagen in Kombination mit einer respiratorischen Symptomatik. Gegen Ende der Chirurgie die NSAIDs und Reserval Agents, da eben insbesondere das Neostigmin oder Sugammadex und im Aufwachraum dann eben noch erweiternde anästhetische Produkte wie zum Beispiel das Clonidin als mögliche Auslöser der Anaphylaxie. Die Differentialdiagnosen der Anaphylaxie sind multiple und eben insbesondere unsere Anästhetika und die Prozeduren, die wir im OP durchführen, führen immer dazu, dass wir Symptome, die auch Anaphylaxie spezifisch sind, eben sehen, und wir müssen uns als Anästhesisten eben dann entsprechend die Differentialdiagnosen überlegen, es jetzt sich um eine Anaphylaxie handelt oder zum Beispiel die unsere Pharmazeutika überdosiert sind, eine maligne Hyperthermie aufgetreten ist, es unterschiedliche Aspirationen oder einen großen Blutverlust gegeben hat, ein Amnionfluid, Embolus in der geburtshilflichen Anästhesie, die Nebenwirkung des Oxytocin in der Geburtshilfe, die Effekte, die eine Laparoskopie, Arthroskopie oder einen Zug am Peritoneum auslösen können, Patienten, die ein Asthma haben, Rauchen oder virale Infektionen der Atemwege haben können, ebenfalls hyperreaktiv oder bronchospastisch reagieren, die Lungenembolie führt zu den besagten Symptomen, kardiale Vorerkrankungen, septische Einschwemmungen führen dazu oder eben.
Das ist ein guter Punkt. Septische Einschwemmung. Also die Male, wo ich überlegt habe, ist der Patient im OP anaphylaktisch, ist immer die ist er letztendlich septisch eingeschwemmt gewesen. Also muss ich einfach so sagen.
Zur medikamentösen Therapie zitiere ich gerne so Johannes, dass Adrenalin 500 Mikrogramm IM ist die schnellstmöglichste und wichtigste und pathologisch sinnvollste Maßnahme, die wir durchführen können. Es führt zu einer Mastzellstabilisation und damit hoffen wir sozusagen, dass wir die Anaphylaxie an ihrem Kern unterbinden können. Aber wie ich eingehend eben auch schon gesagt habe, kann das auch trickreich sein. Sobald im Schweregrad respiratorische Symptome auftreten und in Kombination eine Kreislaufreaktion auftreten, ist eine Adrenalintherapie indiziert. Wir machen noch eine Abgrenzung, dass sozusagen Kinder bis 6 Monate 0,15 Milligramm oder 150 Mikrogramm Adrenalin kriegen, Kinder 6 Jahre bis 12 Jahre 0,3 Milligramm, also 300 Milligramm Adrenalin IM kriegen und wir als Anästhesisten, die sich mit dem Substrat auskennen, die auch die intravenöse Bolusgabe durchführen dürfen und da Dosierungen von 10 bis 20 Mikrogramm pro Bolus geben, beziehungsweise bei Kindern 0,01 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Und da sieht man auch schon den häufigen Fehler, wenn man damit anfängt, ne, selbst jetzt so vorbereitet, dann wird's halt ganz tricky. Richtig. Und ich habe schon wunderbaren Diskussionen auf Kongressen gelauscht zu dieser Thematik, und man hat doch schon Zugang und dann immer IV und bla bla bla. Ja, initial halte ich das sogar für richtig, aber Also man muss sich sicher sein in der Dosierung, das ist das Erste. Und das Zweite, was ich noch betonen möchte, ist trotzdem auch, dass es eine gewisse Depotwirkung gibt bei dem IM.
Genau, richtig.
Und noch ein Faktor. Jetzt bei Kardialvorerkrankten hast du mit den Boli, glaube ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit auf schlimme Nebenwirkungen.
Absolut. Ja, und du hast dieses Supra-IM ist halt Fire and Forget, ne? Du machst es rein, es ist drin, du kannst dich mit anderen Sachen wieder beschäftigen und du wirst, wenn du eine fulminante Anaphylaxie hast, ganz viele Probleme haben und nicht nur irgendwie,
die Hypotension.
Genau. Also.
Wichtiger Aspekt der Leitlinie ist, dass sozusagen die initiale Maßnahme immer Adrenalin ist. Die weiteren Maßnahmen, Prednison und Antihistaminika, sind dem hinten angestellt. Heißt also, dass sozusagen die Prednisolongabe erst nach Stabilisierung des Patienten erfolgen sollte. Genauso wie die Antihistaminikagabe, wobei da wir nur noch durch die Rücknahme der Zulassung für Ranitidin haben wir nur noch das Clemastin oder das Dimetindin als, also Tavigil und Finestil als H1-Antihistaminika in der Therapieleitlinie erhalten. Für die Stabilisierungsphase wird dann in der Folge auch auf die anderen Vasopressoren Noradrenalin und Vasopressin zurückgegriffen, wenn eine alleinige Stabilisierung mit dem Adrenalin IM und IV nicht erfolgen kann.
Bei der also zwei Aspekte. Erstmal ist ja spannend, dass die Leitlinie das so empfiehlt und die Beobachtung ist, dass es in der Praxis genau andersrum läuft.
Ja. Ja. Also. Liegt aber an, ich glaube, an der Angst vor Adrenalin, also vor allen Dingen vor den Nebenwirkungen, dass man Sorge hat, irgendwas kaputt zu machen. Dass es geht, also Quatsch, ja. Kann man hier nicht oft genug betonen. Finde ich. Ja. Mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist Quatsch.
Und der zweite Aspekt, den ich zumindest noch in die Diskussion werfen möchte, ist, statt die Boli Adrenalin im OP auch die kontinuierliche Gabe zu erwähnen.
Natürlich. Absolut. Natürlich. Die sind auch, ist auch drin, bin ich drüber hinweggegangen sozusagen. Hm. Aber sozusagen, in dem Moment, wo ich den Nord und den Perfuser aufziehen lasse, kann ich natürlich, wenn die Situation noch weiter fortschreitend ist, auch dann an einen Suprarenin-Perfusor denke, wenn ich 3 bis 5 minütlich eben oder 2 minütlich diese kleinen Boli wiederhole, dann sollte ich natürlich darüber nachdenken, eine Spritzpumpe zu etablieren. Nach sozusagen der Stabilisierungsphase wird in der Folge darauf hingewiesen, dass man Therapie nach Hauptsymptomatik durchführt und da eben jeweils die entsprechenden Organsysteme angeht. Bei der weiter bestehenden Hypotension ist ein Volumenbolus empfohlen von den typischen 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Für die Atemwege sind bei der supraglottischen Problematik, also einem weiter bestehenden inspiratorischen Stridor, eine zusätzliche Adrenalin-Inhalation empfohlen bei einem Vorliegen von Bronchospasmus und sozusagen subglottischer Problematik kann man Betasympathomimetika inhalativ einsetzen. Wenn der Atemweg zu sichern ist, er sollte das über sozusagen die endobronchiale Intubation erfolgen. Wenn das Frustran ist nach Verwendung der supraglottischen Atemwegshilfen und damit möglicher beziehungsweise nicht möglicher Beatmung nach 2 Einstellversuchen über eine Koniotomie nachzudenken und auf jeden Fall ist sozusagen, das stellt die Leitlinie auch an erste Stelle, das habe ich vergessen zu sagen im vorherigen Bereich sozusagen, dass die Erstmaßnahme vor dem Adrenalin natürlich die Allergenzufuhr zu stoppen, wenn es denn möglich ist, und Find Expert Help Also wir suchen uns Leute, die dann eben eventuell auch den erschwerten Atemweg sichern sollten, die wir hinzuziehen. Bei der D- und E-Problematik, also kann man gegebenenfalls Antiemetika geben, Spasmolytika geben. Aber ich denke, das sind eher Sachen, mit denen wir uns weniger intraoperativ beschäftigen, sondern das sozusagen in der Notaufnahme in der Folge dann gegebenenfalls noch Thema ist. Zur Intensivmedizin oder zur weiteren spezifischen Folge, weiteren spezifischen Therapien der Folge ist es in der Leitlinie erwähnt, dass man nach adäquater Akutversorgung hilfreich ist, im Blut Mediatoren zu bestimmen, und dabei wird vor allem auf die Serumtryptase eingegangen, die idealerweise 1 bis 3 Stunden, also 2 Stunden nach Einsetzen der Anaphylaxie-Symptomatik abzunehmen ist, und wenn man ganz gut ist, hat man sozusagen bei Einsätzen auch eine basale Serumtryptase abgenommen.
Ja, wenn man ganz gut ist.
Genau. Im Nachhinein kann die auch postmortem bestimmt werden, und es gibt für Anaphylaxien wie Penicillinallergie und bestimmte Muskelrelaxantien IgE-spezifische Antikörper, die, wo man eben auch das Gesamt-IgE-Level und die spezifischen Antikörper in Speziallaboren bestimmen kann. Ich glaube nicht, dass das jedes Labor kann.
Also nein, kann es nicht.
Ja.
Punkt. Also das ist immer schön bei diesen Empfehlungen, die ja universitärer Konsens immer sind.
Ja, genau.
Dass das ganz viel davon in einem, ich nenne es immer, ein normalsterbliches Krankenhaus nicht möglich ist. Ne? Also das ist ja eine nette Idee, aber ich glaube, es bringt dann wenig, sich immer auf die Position zurückzuziehen, wie viele das machen, nach dem Motto, es bringt ja eh nichts, das ist Quatsch, also das zu sagen. Aber es ist einfach, dass doch relativ selten vorkommt, einfach lässt es sich nicht sinnvoll abbilden. So glaube ich, ja,
kann man wahrscheinlich, das so, wenn du den Wert hast, dann ist der Patient schon längst entlassen irgendwie, und genau, keiner schickt dir das hinterher.
Genau, oder es hat am Ende keine Konsequenz, aber du kannst sagen, es war eine fulminante
Differenzialdiagnose. Mal angenommen, du hast jetzt zur Ausleitung so einen COPDisten irgendwie, der dir einen absoluten Bronchospasmus schiebt, ja, irgendwie dabei irgendwie echt kacke drauf ist, und du hast aber gerade Novalgien reinlaufen lassen oder irgendwas ähnliches, ja, und bist dir aber nicht sicher genau, was das war. Dann ist es ja ganz praktisch.
Das stimmt.
Genau, und da ist es auch praktisch, um das schon vorwegzunehmen, dass wenn wir an eine Anaphylaxie denken, die perioperativ aufgetreten ist, dann sollten wir als Anästhesisten auch in der Folge mit dem Patienten und dem Hausarzt eine OP-spezifische Anaphylaxie-Testung bei einem Dermatologen initiieren, weil vor jeder nächsten OP stellt sich das Problem dann ja für den Patienten wieder. Nochmal zurück zur Differenzierung zwischen Anaphylaxie, Hypersensitivitätsreaktion und Histaminliberation. Das kann man eigentlich sehr gut in einem zeitlichen Zusammenhang machen. Haben wir eine unter 5-minütige Dauer und dann stabilisiert sich der Patient wieder von selbst, ohne dass wir Suprarenin-IM gegeben haben, gehen wir eher von einer Histaminliberation aus. Das ist eine nicht IgE-vermittelte Mastzelldegranulation, die über andere G-Protein-vermittelte Rezeptoren an der Oberfläche der Mastzellen passiert, am ehesten durch Muskelrelaxantien wie Mivacurium, Succinylcholin und Atacurium, durch Barbiturate wie dem Tiopental und durch Opiate, da aber nur das Morphin. Also eine typische Reaktion, die wir bei insbesondere, ich glaube, das ist jetzt ein Bias, aber bei aufgeregten Frauen in der Geburtshilfe in der Einleitungssituation sehen, die aber unter 5 Minuten Dauer ist, dann sprechen wir können wir am ehesten davon ausgehen, dass es eine Histaminliberation ist. Bei unter 30 Minuten mit typischen Symptomen und Atemwegskreislaufproblemen sprechen wir von einer Anaphylaxie. Und bei über 30 Minuten und einer hauptsächlichen Kutan-Reaktion ist es eher an eine Hypersensitivitätsreaktion zu denken. Und dann habe ich eine Studie gefunden, die beschäftigt mit Lessons for Management of Anaphylaxis from a Study of Fatal Reactions. Also was haben die Studienautoren haben sozusagen sich angeschaut, woran sterben die Patienten, bei denen eine Anaphylaxie berichtet worden ist. Und da ist es so, dass die Überdosierung von Adrenalin eine der Hauptfälle der Tode hervorruft, nämlich 1 Milligramm IV statt 500 Mikrogramm IM. Bei 1 Milligramm IM treten eher maligne Herzrhythmusstörungen und eher schwere Myokardinfarkte auf. Und bei den 1 Milligramm IV bei einer eher leichten anaphylaktischen Reaktion kam es durch die Adrenalingabe zu einem Kammerflimmern und letztendlich zum Tod des Patienten. Des Weiteren die Unfähigkeit, den Atemweg zu sichern bzw. offen zu halten, also ein Respiratory Arrest, und das Adrenalin, das teilweise erst zu spät bzw. erst in der Reanimationssituation appliziert worden ist. Interessant auch ist, dass bei Patienten, die einem EpiPen verschrieben bekommen haben, die Häufigkeit eben ist, dass die den EpiPen nicht richtig anwenden. Zum Beispiel, weil sie das Kit für eine andere Person benutzt haben, aber es nicht ersetzt hatten oder das Kit nicht mit in den ins Restaurant genommen haben und das Kit eben abläuft und dann die Behandlung durch das abgelaufene Kit unsicher war oder unerfolgreich war.
Oder verdreht angewendet und sich selbst in die Hand gejagt.
Ja, oder dass die eben vorher kollabieren, bevor sie das Kit anwenden konnten, beziehungsweise das Kit in der Hand hatten und nicht mehr in den Muskel injizieren konnten. Es gibt aber auch Patienten, wo das Kit regelhaft verwendet worden ist, ohne Therapieerfolg. Und die Krönung sozusagen war der Patient, der mit dem Rezept in der Apotheke auf die Ausgabe des EpiPens gewartet hat und dann kollabiert ist.
Da war bestimmt wieder so ein deutsches Problem irgendwie, weil das nicht appliziert werden durfte, weil das denn gerade vielleicht das Rezept abgelaufen war oder dieses hier nicht von dem gleichen Hersteller war.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich, das ist nicht der richtige Hersteller. Das andere musste erst bestellt werden.
Wie können wir fragen, ob sie andere Filiale noch hat?
Witzigerweise habe ich festgestellt, dass eine erhebliche Unsicherheit im Rettungsdienstpersonal mit der IM-Anwendung von Medikamenten und im speziellen Adrenalin vorliegt. Das ist natürlich auch relativ klar. Ich glaube, als ich hauptsächlich im Rettungsdienst tätig war, war ich da auch sehr unsicher, weil man das einfach nie macht. Aber das ist halt natürlich genau in diesen Situationen ein Problem, weil das könnten sie super machen.
Genau, und man muss von seiner Standardprozedur abweichen, nämlich jetzt erst den Zugang zu legen.
Ja, aber gut, aber das ist ja Notfallmedizin, beziehungsweise Medizin, sie lebt ja davon, leben in der Lage, ne? Also.
Absolut, aber das sozusagen diesen Switch muss man in dem Moment schaffen, hier ist eine Anaphylaxie, wir versuchen jetzt nicht erstmal 3 Minuten den Zugang zu legen, sondern wir geben es gleich IM. Und das ist ja auch das, was du gepredigt hast in deiner Ausgabe.
Ich das sehr gerne. Ja.
Was machen wir denn jetzt, wenn der Chirurg drängelt?
Was will der denn drängeln?
Sie haben da gerade die Anaphylaxie behandelt, Herr Pott, dann können wir den ja jetzt auch operieren.
Also nach so einem schwerwiegenden Zwischenfall würde ich diese OP abbrechen, wenn sie nicht vital indiziert ist.
Genau, jetzt ist die Frage, wie vital ist die Operation und wie vital gefährdet ist der Patient noch in der jetzigen Situation?
Das Rebound-Risiko ist...
Ja, genau, das Rebound-Risiko ist aber erst nach 6 Stunden, so lange braucht der Operateur nicht. Da gibt es aus Anesthesia 2018 einen Artikel, Consequences of Proceeding with Surgery After Resuscitation from Intraoperative Anaphylaxis. Wenn die Anaphylaxie behandelt ist, wenn die Anaphylaxie behandelt ist, kann die OP prinzipiell weitergehen, wobei man individuell abwägen muss zwischen Ausmaß der Anaphylaxie und Ausmaß der Kontrolle der Anaphylaxie. Die erneute OP birgt ein erneutes Anaphylaxierisiko für den Patienten. Das heißt, je nachdem, ob das jetzt eine dringliche OP ist oder wird man in der nächsten OP auch wieder mit dem Risiko behaftet sein, diesen Patienten den Medikamenten auszusetzen, die man jetzt verwendet hat. Und es gibt überhaupt keine Daten darüber, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das Rocuronium verwendet habe als Muskelrelaxanz, dass das Cisatacorium zum Beispiel sicher ist oder das Succi zum Beispiel sicher ist. Da gibt es untypische Kreuzallergien, die nicht von der Struktur der jeweiligen Medikamente abhängig ist. Die Anaphylaxie-assoziierten Komplikationen, insbesondere auch sozusagen diese Spätphase nach 6 Stunden oder der Rebound nach 6 Stunden, treten auf, egal ob die OP fortgeführt wird oder vorzeitig beendet wird. Und die Voraussetzung für eine Fortsetzung der OP ist aber, dass der Anästhesist ungehindert Zugang zu dem Patienten hat, dass also Arme ausgelagert werden, dass Einsicht oder dass der Atemweg adäquat erreichbar ist und dass eben auch kutane Reaktionen sichtbar werden und eben die Versorgung nach intensivmedizinischem Standard eben erfolgen kann. Mein Chef hat natürlich die interessante Frage gestellt, und was ist mit der Verlegung aus dem Aufwachraum? Und welche Patienten müssen auf der Intensivstation überwacht werden? Da habe ich retrospektiv nochmal nachgeschaut. Da ist es sozusagen so, dass jede schwere Reaktion, also Grad 2 und 3, auf jeden Fall intensivmedizinisch überwacht werden soll und da für mindestens 6 Stunden. Ob das sozusagen im Rahmen eines IMC-Aufwachraums oder einer Intensivstation erfolgen muss, habe ich wenig Infos zugefunden. Kann man gerne nochmal in die Hörerschaft fragen, wie die Praxis in den jeweiligen Häusern so ist.
Also aus meiner Sicht ist das eine reine Überwachungsindikation. Von daher ist ein, wenn es gibt, ein langer Aufwachraum, 24 Stunden Aufwachraum, oder eine IMC-Station, da wäre es jetzt in meinem Haus, wäre es die IMC absolut ausreichend, weil du musst
muss an einem Monitor sein und es muss eine zentrale Überwachung des Monitors geben oder eine Pflegekraft muss regelhaft den Patienten im Augenkontakt haben, so dass im Augenkontakt oder Auge zum Monitor haben, dass eben ein Rebound auffällt. Ja. So sehe ich es auch. Aber wie immer ist es eine individuelle Entscheidung für jeden Patienten und man muss den Hirnschmalz da reintun. Als letztes möchte ich kommen zur Penicillinallergie. Da gibt es in Intensivmedizin Up-to-Date aus März 2020 einen wunderschönen Artikel: Tödliche Fake News in der Krankenakte. Die Prävalenz der Penicillinallergie ist mit 8-12% beschrieben. Nicht verifizierte Penicillinallergien sind ein zunehmendes Public Health Problem. Es führt zu ansteigenden Behandlungsdauer, einer höheren Anzahl an Wiederaufnahmen ins Krankenhaus, ein häufigeres Behandlungsversagen und vermehrte Intensivstationsaufnahmen. Durch Verwendung von Ersatzantibiotika kommt es zum höheren Risiko für Clostridius difficile Infektionen und ist die Ersatzantibiotika oder die Nicht-Einsetzen der Penicillin ist ein Treiber der Resistenzentwicklung für MRSA und VRE. Insgesamt haben Patienten mit einer anamnestischen Penicillinallergie eine erhöhte Gesamtmortalität im Vergleich mit Patienten, die diese Anamnese nicht haben.
Dem kann ich wenig hinzufügen.
Patienten haben um 50% ein ansteigendes relatives Risiko einer postoperativen Wundinfektion bei Verwendung von Alternativsubstanzen, insbesondere wenn man Clindamycin, Vancomycin oder Gentamycin verwendet, anstelle der für die jeweiligen Indikationen empfohlenen Antibiotika hat man eine schlechte Gewebepenetration, eine verminderte Staphylokokkenwirksamkeit und in der Regel auch ein schlechteres Timing der Antibiotika, weil wir ja immer erstmal, wenn die Penicillinallergie in der Anamnese auftaucht, zwischen Chirurgie und Anästhesie in der Regel kommunizieren müssen, welches Antibiotikum wir denn geben. Und es ist sozusagen selten der Fall, dass das adäquat vorgegeben ist, was gegeben werden soll und auch vorbereitet und mit dem Patienten in den OP kommt. Häufig werden unspezifische Symptome mit der Penicillin-Allergie angegeben, also Hautrötung, Quaddelbildung, Gastrointestinalsymptome und Juckreiz. Seltener spezifische Symptome für eine Typ-1-Reaktion wie Schock und Atemnot. Echte IgE-vermittelte Allergien auf Penicillin schwächen sich nach einer Zeit ab oder schwächen sich über die Zeit ab. Nach 10 Jahren zeigen nur noch 20% der Patienten eine allergische Reaktion gegen den Wirkstoff.
Formuliert lieber andersrum, nach 10 Jahren vertragen 80%
genau,
noch mehr.
Penicilline hervorragend.
Hervorragend oder wieder. Wie sollten wir also vorgehen, wenn wir die Penicillinallergie in der Akte finden und der Patient bei uns in der Primärambulanz sitzt? Wir sollten nach der Art der Symptome fragen. Wir sollten fragen, wie lange es zwischen Einnahme und Beginn der Symptome gedauert hat. Also die Zeit, ob es sozusagen erst am Ende der Penicillintherapie nach 8 Tagen aufgetreten ist oder direkt nach der ersten Einnahme, was die damalige Behandlung war, weswegen das Penicillin eingenommen worden ist, ob es eine Allergietestung in der Folge gegeben hat und wie lange das Ereignis zurück. Wenn wir keine IgE-vermittelte Allergie vom Soforttyp vermitteln, also wenn wir ein vorherrschendes Exanthem, Juckreiz, nur gastrointestinale Symptome, Kopfschmerzen und über eine Stunde zwischen Exposition und Symptombeginn haben, können wir unproblematisch Cephalosporine als perioperative Antibiotika geben. Haben wir eine wahrscheinlichere allergische Reaktion, also einen positiven Allergietest, Urtikaria, Larynx, Angioödeme, Bronchospasmus und eine erhöhte Serumtryptase in der Folge, sollte man eine Allergietestung, wenn möglich, vor der Operation durchführen. Wenn lebensbedrohliche Symptome aufgetreten sind, wie anaphylaktischer Schock, blasenbildende Dermatitis oder DRESS, Drug Reaction with Eosinophilia and Symptomatic Symptoms, hämolytische Anämien, eine Hypersensitivitätsvaskulitis oder Nephritis, sollten wir keine Cephalosporine geben als perioperative Antibiotikaprophylaxe. Und in der Mitteltestung können wir bei einem negativen Allergietest Cephalosporine logischerweise geben. Und wenn die Penicilline positiv sind in der Allergietestung, können wir Cephalosporine, insbesondere das Cefuroxim, aufgrund der fehlenden Kreuzreaktivität und bei medizinischer Überwachung geben. Da ist es nämlich so, dass sozusagen die Kreuzreaktivität der Cephalosporine verglichen mit den Penicillin nicht über die Beta-Lactam-Ring gegeben ist, sondern über die R1-Seitenkette oder die R2-Seitenkette der Cephalosporine. Und da haben unter anderem Cefazolin oder Cefuroxim eben eine abweichende R1-Seitenkette und das Cefuroxim auch eine abweichende R2-Seitenkette und deshalb keine Kreuzreaktivität zu den Penicillin-Allergien zu erwarten, aber es kann natürlich immer auch eine primäre Cephalosporinallergie bei dem Patienten vorliegen.
Was ganz wichtig ist, was hier nämlich nicht aufgetaucht ist, ist eine Testdosis, die ich persönlich auch für schwachsinnig halte, aus zwei Gründen. Weil Jan vorhin auch gesagt hat, dass auch IV erst nach 5 Minuten Symptome auftreten können. Das heißt, wir müssten von einer potenziellen Testdosis, bis wir die volle Dosis geben, 5 Minuten warten. Zum Zweiten läuft das Ganze halt nicht dosisabhängig ab.
Genau, das ist ganz wichtig. Es läuft nicht dosisabhängig ab. Was wir machen können, ist in dem Fall, wir haben einen Patienten mit schwerer anaphylaktischer Reaktion im OP gehabt, wir übernehmen ihn auf die Intensivstation auf, der hat aber eine dringliche OP. Dann können wir sozusagen diesen Scratch-Test oder diesen Prick-Test versuchen selbst durchzuführen, indem wir subkutane Tests der perioperativ verwendeten Produkte durchführen. Das aber nur vor dem Hintergrund, wenn Patienten die notwendige Voraussetzung haben, dass sie wieder operiert werden müssen in der Folge und dazwischen keine Allergietestung in einem spezifischen Zentrum erfolgen darf. Nur dann sind wir als Anästhesisten, Ärzte, Intensivmediziner sozusagen befähigt oder ist es erlaubt, dass wir versuchen, über subkutane Scratch-Tests oder subkutane Gaben eben eine Medikamente herauszufinden, die sicher sind.
Ehrlicherweise meinte ich jetzt tatsächlich eine Praxis, ich weiß nicht, ob das hier nur in der Gegend ist, also ich habe es jetzt nicht nur in einem Krankenhaus beobachtet, dass man bei einer beschriebenen Penicillinallergie nur ein bisschen Cephalosporin gibt als Testdosis und dann kurz wartet und dann sagt, jetzt können wir auch den Rest geben, weil es hier nichts passiert.
Ja, aber zeugt ja eher davon, dass das diese Kreuzreaktivität einfach nicht besteht. Und das funktioniert, weil das eben keine Kreuzallergie zwischen Penicillin und dem verwendeten Cephalosporin
genau. gibt. Dieser Test ist einfach Quatsch.
Ja, also richtig.
Entweder aber ich entscheide mich dafür, es zu geben genau, oder richtig. Ich lasse es halt. Also wenn ich Angst habe. Ja, also
Angst vielleicht auch berechtigt. Ist ein ganz schlechter Berater.
Danke.
Genau, also gut. Und wie gehen wir besser vor? Wir fragen die Patienten, haben sie eine Penicillinallergie oder ist ihnen schon mal haben sie schon mal Antibiotika bekommen und diese gut vertragen, wenn sie eine positive Allergie Anamnese haben? Und in der Regel sollten wir 5 Items abfragen. Das ist eben das makulopapilläre bzw. mobiliforme Exanthem. Also ist ein Exanthem aufgetreten, ist Juckreiz aufgetreten, sind nur gastrointestinale Symptome aufgetreten und Kopfschmerzen aufgetreten und lag zwischen der Exposition und dem Symptom mehr als eine Stunde, dann ist es auf jeden Fall unproblematisch, Cephalosporine als perioperative Antibiotika zu verwenden. Und man sollte Patienten, wo das so ein bisschen unklar bleibt, ermutigen, in der Folge eine Allergietestung durchzuführen, weil es eben für ihren weiteren Lebensweg wichtig ist, dass wir wissen, dass wir Penicilline bzw. Cephalosporine bei ihnen ungefragt oder ungehindert verwenden können, weil es die Mortalität senkt und die Therapie oder die Morbidität im Verlauf bei Infektionen für diese Patienten senken können.
Am Ende, ich gebe dir vollkommen recht, am Ende, glaube ich, sind wir die Falschen. Ich habe die Erfahrung, weil ich da ja auch sehr kritisch bin, auch durch Ines Beiträge doppelt kritisch bin, dass in einem Anästhesiegespräch die Patientinnen und Patienten das einfach nicht hören wollen.
Wollen sie es je hören? Das ist ja mehr
Arbeit. Ja, aber zumindest habe ich das Gefühl, unter Anästhesistinnen und Anästhesisten ist das super verbreitet, dass die meisten sagen, ja, das ist ja auch Quatsch. Aber die Hausärztinnen und Hausärzte, die wären die, die diese Testung in einer vertrauensvollen Basis anregen könnten.
Ja, aber dann ist sozusagen, wenn mein Vorgehen, wenn eine Anaphylaxie perioperativ aufgetreten ist, ist mich nach Krankenhausaufenthalt oder im Verlauf nach Möglichkeit mit dem Patienten zusammensetzen und mit ihm und dem Hausarzt gemeinsam das anzustreben, dass sozusagen ich den Hausarzt anrufe und es nochmal dem Patienten sage, in der Situation, wo er rekonvalesziert ist sozusagen. Weil ja, eben das
absolut, in der Situation ist es also auch Mühe, aber da glaube ich, da läuft das vielleicht sogar noch. Ich denke eher andersrum. Der Patient gibt eine Penicillinallergie an, die wird auch beim Hausarzt angegeben haben. Und der Hausarzt wäre der, der das hinterfragen müsste und sagen müsste, was war denn da? Und wollen wir das nicht nochmal testen? Weil, oder?
Ja.
Und wenn wir denen im Aufklärungsgespräch sagen, gastrointestinale Symptome, das ist doch Quatsch.
Seit 50 Jahren
dann sagen die Patienten, alle nicht aber nehmen, mir wurde ja immer gesagt, ich darf keine kein Penicillin kriegen. Ja, und jetzt kommt, sitzt da dieser Jungspund und sagt, hier ist Schwachsinn. Ja.
Man kann nur an den Menschenverstand appellieren und letztendlich ist jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmiedes und kann dann das wahrnehmen und zu einem Dermatologen oder in ein Allergiezentrum gehen oder eben nicht.
Ja.
Kommen wir zu den zur Zusammenfassung oder zu den Key Points. Die Anaphylaxie ist perioperativ aufgrund der Umstände und Nebenwirkungen der Narkose und operativen Verfahren schwierig zu diagnostizieren. Die wichtigste Therapie nach dem Stoppen des Agens ist die Gabe von Adrenalin in der richtigen Dosis über den richtigen Applikationsweg. Die Anaphylaxie-Reaktion kann trotz adäquater Therapie fortschreiten und eine Allergiediagnostik sollte bei schwerer Anaphylaxie 4 bis 6 Wochen in Absprache mit dem Hausarzt durchgeführt werden. Die anamnestische Penicillinallergie hat große Konsequenzen sowohl für den Patienten als auch für das Gesundheitssystem.
Und ja, zu
Quellen dieser Dings war ein aktueller Beitrag in Anesthesiology erschienen im letzten Monat. Jetzt muss ich gerade nochmal, das packen wir euch in die Shownotes auf jeden Fall. Wunderbar war diese Arbeit zu den Fatal Outcomes, die hat sich sehr interessant gelesen. Und ich habe noch weitere relativ aktuelle Arbeiten zur perioperativen Anaphylaxie, wo eben die Prävalenzen und Inzidenzen beschrieben sind und eben auch die regional unterschiedlichen Häufigkeiten, die ich auch mit in die Shownotes packe.
Vielen, vielen Dank. Super wichtiges Thema. Und ja, Adrenalin.